Wir sind Schuhkurier. Aktuell, relevant, meinungsstark. Heute mit Petra Steinke.
Für die heutige Podcast-Folge spreche ich mit Chantal Sebrantke. Sie ist Expertin für Visual Merchandising. Hallo, Frau Sebrantke.
Hallo.
Für den Anfang hätte ich eine Definitionsfrage. Was ist überhaupt Visual Merchandising? Vielleicht auch in Abgrenzung zum Ladenbau. Was versteht man darunter?
Also Visual Merchandising bezieht sich ganz stark auf das gezielte Abverkaufen von Produkten. Das heißt, unabhängig davon, wie der Ladenbau an sich ist, wie auch Verkaufseinrichtungen und der Stil definiert wurde, versucht man mit Visual Merchandising Kunden dazu zu bewegen, bestimmte Produkte stärker zu kaufen.
Okay. Und jetzt haben wir ja im Moment, wenn wir so in den Städten unterwegs sind, ja, sieht man ja, dass sich sehr viel verändert. Menschen sind weniger unterwegs und der Handel steht unter Druck. Warum, glauben Sie, kommt es denn gerade jetzt besonders darauf an, mit Visual Merchandising Akzente zu setzen?
Es ist jetzt besonders wichtig, weil die weniger Passanten, die in den Innenstädten unterwegs sind, auch wirklich ins Geschäft gezogen werden sollten. Und das ist ja eine der Kernaufgaben von Visual Merchandising, dass man versucht, Passanten zu Besuchern und schlussendlich Besucher auch zu Kunden zu machen. Das heißt, die ersten Berührungspunkte sind dann erstmal von außen. Das könnte das Schaufenster sein, die Fassade oder Parkplatz, wie auch immer das Geschäft liegt, wo auch immer das Geschäft liegt und wie auch immer die Anzahl an Passanten da ist. Und man versucht dann den ersten Impuls zu setzen, die Passanten auch wirklich ins Geschäft zu ziehen. Und gerade heutzutage, nach Corona, ist es umso wichtiger, die weniger Passanten auch wirklich zu erreichen. Es ist dann sehr unterschiedlich, was auch die Städte angeht. Es gibt Städte, die machen mehr Stadtmarketing. Es gibt welche, die machen weniger. Aber flächendeckend kann man das gar nicht pauschalisieren. Das heißt, unterm Strich sollte jedes Geschäft dafür sorgen, dass man effektiv in die Aufmerksamkeit der Passanten gelangt.
Und was macht denn erfolgreiches Visual Merchandising dann aus? Also woher nehme ich denn die Impulse? Und vielleicht können Sie auch ein bisschen einfließen lassen, Ihre eigene Erfahrung. Sie haben ja schon verschiedene Stationen in diesem Bereich durchlaufen. Also woher nehmen Sie auch Ihre Erfahrung in der Hinsicht?
Ja, genau. Also ich bin im Visual Merchandising schon seit knapp 15 Jahren tätig für ganz unterschiedliche Unternehmen und durfte mir da so ein bisschen Erfahrungsschatz ansammeln und habe auch gemerkt, dass es zum einen unterschiedlich in den verschiedenen Städten ist, dass die Menschen auch unterschiedlich sind, dass die Stile unterschiedlich sind und dass sich auch das Kundenverhalten unterschiedlich äußert. Das heißt, man sollte immer schauen, was aktuell in seinem eigenen Geschäft passiert, was in der Stadt passiert, was liegt überhaupt drumherum um das Geschäft, wo sind da Potenziale, wie kann ich die Menschen erreichen. Und auch das ist was man schwer pauschalisieren kann auf jedes Geschäft.
Können Sie denn auf der anderen Seite sagen, wo die größten Fehler passieren? Also was sind im Bereich Visual Merchandising echte No-Gos?
Ja, da gibt es einiges. Also wenn man anfängt, sich über das Schaufenster zu unterhalten als Beispiel, dann ist ja der Klassiker, dass viele Unternehmen denken, je mehr ich zeige, desto mehr verkaufe ich auch. Das heißt, das Schaufenster wird eher zu einer Verkaufsauslage, wo alles Mögliche an Produkten angesammelt ist. Und zu viel ist da einfach nicht gut. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, attraktiv ein Schaufenster so zu gestalten, dass es sich absolut abhebt von dem, was drumherum passiert, geht der Blick der Passanten einfach drüber hinweg. Es ist dann teilweise sogar unsichtbar. Das heißt, wir müssen versuchen, das Schaufenster attraktiv für die breite Masse zu machen. Und das funktioniert. Da gibt es dann verschiedene Grundlagen in der Gestaltpsychologie und in der Verkaufspsychologie. Es gibt Aufbauarten, die für alle Menschen attraktiv sind. Und wenn man mit sowas arbeitet und sich davon verabschiedet, immer die große Masse an Produkten zu zeigen, funktioniert das auch.
Also wenn ich jetzt an ein Schuhgeschäft denke, wir sprechen dann ja von einem Vollsortimenter, wenn er Damenschuhe, Herrenschuhe, Kinderschuhe, vielleicht auch noch Sport und ein bisschen was an Wellness oder orthopädischen Schuhen im Sortiment hat. Der hat also alles und er möchte natürlich auch dann gerne alles zeigen und dann natürlich auch darauf hinweisen, schau mal, wir haben Kinderschuhe, wir haben Damenschuhe, wir haben modische Herrenschuhe. Wie geht das denn dann zusammen, wenn ich im Schaufenster dann ja nicht so viel zeigen soll?
Da würde ich dann immer gucken, erstmal, wie viele Schaufenster gibt es überhaupt? Also kann ich vielleicht ne, an verschiedenen Schaufenstern verschiedene Produktgruppen zeigen oder habe ich nur eins und versuche dann einfach mit Themen zum Beispiel zu arbeiten oder saisonale Sachen. Man kann ein Schaufenster ja immer unter ganz unterschiedlichen Aspekten gestalten. Das heißt, man könnte als Beispiel erstmal ein schönes Themenfenster machen mit Kinderschuhen und würde dann irgendwann nach ein paar Wochen das dann ändern und wechseln, sodass Passanten, die vorbeikommen, auch immer wieder neue Impulse haben, neue Sachen sehen und es immer wieder neu dann im Gedächtnis bleibt.
Jetzt haben Sie was gesagt von Aufbauarten. Also es gibt bestimmte Aufbauarten jetzt, was das Schaufenster betrifft, die eigentlich für alle Menschen attraktiv erscheinen. Können Sie das ein bisschen verraten, wie man sich sowas vorstellen kann?
Ja, na klar. Ein Beispiel wäre das Gestaltungsdreieck. Wenn man mal so durch die Innenstadt läuft und sich umguckt und sich selber beobachtet, bei welchem Schaufenster das der eigene Blick vielleicht auch hängen bleibt, dann wird man feststellen, dass, wenn man so ein bisschen stärker darauf achtet, dass es ganz häufig der gleiche Aufbau ist. Ganz häufig ist es nämlich so ein Gestaltungsdreieck. Das heißt, man hat einen höchsten Punkt, ein ungleichschenkliges Dreieck, in dem die Produkte aufgebaut sind. Man versucht dann am besten noch diesen höchsten Punkt, man nennt das goldener Schnitt, also die optische Mitte. Das kann man ganz kompliziert genau berechnen oder man kann das so bei den Daumen gepeilt auch einfach ansetzen, dass man versucht, so eine Grundaufbauart zu berücksichtigen. Und das ist für alle Menschen attraktiv. Das hat der Mensch nämlich so gelernt. Das ist der goldene Schnitt als Beispiel, ist etwas, was man überall in der Natur wiederfindet. Ein Schneckenhaus ist zum Beispiel so aufgebaut oder das Verhältnis von Sonnenblumenblüten zu der kompletten Blüte. Auch der Körperaufbau. Also es sind so Sachen, die für alle Menschen attraktiv sind, weil man sie immer wieder sieht.
Das ist also etwas, was man dann auch unbewusst wahrnimmt und dann aber eben als angenehm und attraktiv empfindet.
Ganz genau.
Okay. Ja, wenn Sie jetzt hergehen und Sie beraten ein Handelsunternehmen im Bereich Visual Merchandising, wie machen Sie das denn? Wie gehen Sie da vor? Was sind denn so die ersten Schritte?
Also als allererstes setzen wir uns erstmal zusammen und schauen gemeinsam, wo sind die Probleme? Also was sieht der Kunde selber als Problem? Wo sieht der Potenziale? Und man guckt dann gemeinsam, was eigentlich die Dinge sind, die man erreichen möchte. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also manchmal sind es kleinere Beratungen, manchmal sind es dann doch eher größere Kurse oder ganz individuelle Sachen, wo ich dann auch mal vor Ort bin und gemeinsam eine komplett neue Struktur erarbeite oder einen Aufbau, Warenpräsentation. Das ist sehr unterschiedlich. Kommt immer ganz auf den Kunden an.
Okay, also das heißt, man kommt auf Sie zu und sagt, naja, wir wollen da was optimieren, also vielleicht mehr Frequenz oder auch eine bestimmte Abteilung mehr hervorheben, uns anders positionieren und da kommen quasi Sie ins Spiel.
Ja, genau.
Okay, und dann schaut man sich an, was haben wir da? Also wie sieht das Geschäft aus? Ich denke, da ist ja sicherlich auch wichtig, wie ist es überhaupt aufgebaut? Da müssen Sie sich ein Bild davon machen und was kann man dann aus dem, was wir da an Fläche haben und an Abteilungen, was kann man da machen oder was kann man da rausholen?
Ja, genau. Also es ist immer so, dass man unterschiedliche Ziele natürlich hat von Kunden zu Kunden. Aber primär versuche ich auch immer so ein bisschen das Gefühl dafür zu wecken, dass man mit gezielter Gestaltung auch bestimmte Produkte viel stärker abverkaufen kann. Also wenn man zum Beispiel Produkte hat mit einer höheren Gewinnmarge oder einer hohen Stückzahl, die man jetzt aktuell mehr promoten möchte, dann funktioniert sowas ganz einfach auch über bestimmte Platzierungen und noch so ein paar andere kleinere Details, die, glaube ich, jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber es sind manchmal wirklich die kleinen Feinheiten, die schon eine größere Veränderung mit sich ziehen.
Okay, also und wie, in welchen Abständen, was muss man sich da vorstellen, geht man denn da vor? Also sagen Sie, Sie haben jetzt gerade gesagt, es gibt bestimmte Produktgruppen, die man ja möglicherweise mal hervorheben möchte. Ich sage mal ein aktuelles Thema, irgendwie Sandalen passend zum Wetter oder eine besondere Aktion, die man fahren möchte. In welchen Abständen verträgt das denn der Kunde? Muss man das monatlich machen oder alle 6 Wochen? Was ist denn da so ein vernünftiger, ja, goldener Schnitt vielleicht beim Rhythmus?
Ja, also da würde ich das erstmal unterschiedlich sehen, ob es jetzt das Schaufenster ist oder die Ladengestaltung. Im Schaufenster würde ich mich ganz klar daran orientieren, wie die Frequenz ist an Passanten vor Ort. Das heißt, in der Innenstadt, die ja schon stärker frequentiert ist, lohnt sich das schon alle 3 bis 4 Wochen. Wenn es nicht so zentral gelegen ist, dann reichen auch alle 6 bis 8 Wochen als Beispiel. Im Geschäft ist es dann so, dass ich mich da eher daran orientieren würde, wie die aktuellen eigenen Ziele sind, was bestimmte Produkte angeht. Also man würde einfach gucken, sind Verkaufszahlen aktuell? Wie möchte ich was verändern? Was möchte ich stärker abverkaufen oder eben auch nicht? Was hat jetzt gut funktioniert? Wann möchte ich damit stoppen und hat was Neues im Fokus? Genauso sind auch die Punkte wichtig, dass man aktuelle oder häufig vorkommende Kundenfragen einfach sammelt und dann versucht, mit Visual Merchandising dagegen anzuarbeiten, um nämlich auch das Personal zu entlasten.
Okay, verstehe. Also wenn es jetzt darum geht, auch ein bisschen mehr Orientierung zu schaffen, zum Beispiel.
Genau.
Wenn Sie jetzt auf den Schuhhandel blicken, Sie sind ja nun in Ihrem Bereich auch in unterschiedlichen Branchen aktiv. Ist der Schuhhandel Ihnen progressiv genug oder würden Sie sich da ein bisschen mehr Innovationskraft wünschen?
Auch das kann man nicht so richtig pauschalisieren. Also es gibt einige Schuhgeschäfte, die das sehr gut machen. Meine Kunden sind natürlich häufig auch die, die auch selber merken, es funktioniert nicht und wo dann noch viel Luft nach oben ist. Es gibt dann, glaube ich, auch viele so klassischere Schuhhändler, die noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema hatten und dann einfach ein größeres Potenzial haben in dem Bereich.
Wie schafft man es denn dann als Händler? Sagen wir mal, Sie haben jetzt einen Auftrag, Sie haben ein Unternehmen beraten, ich sage mal, verschiedene Entwicklungen auch angeschoben. Wie schafft man es denn dann auch, sich eine eigene Visual Merchandising Kompetenz aufzubauen? Also es gibt einen Personalmangel im Handel. Alle sind sehr, sehr intensiv eingebunden in alle möglichen Prozesse. Und dann soll man ja auch noch irgendwie Visual Merchandising kompetent betreiben können. Das ist nicht einfach, oder?
Das stimmt, das ist auch häufig, also gerade wenn ich größere Kunden habe mit mehreren hundert Mitarbeitern und ich die dann schule vor Ort als Beispiel, ist das häufig auch ja ein Gedankengang, den man mir gegenüber dann auch äußert. Und ganz spannend ist, dass am Ende das dann auch von den Teilnehmenden dann auch immer nochmal aufgegriffen wird und gesagt wird, dass man damit gar nicht gerechnet hat, weil de facto ist es so, wenn ich Visual Merchandising korrekt anwende, dann habe ich viele andere Prozesse, wo ich weniger Arbeit drin investieren muss. Das heißt, ja, es ist erstmal ein Umdenken und gerade am Anfang muss man sich erstmal daran gewöhnen, bestimmte Arbeitsprozesse anders anzugehen. Aber langfristig ist es etwas, was im Endeffekt viel mehr Zeit schafft.
Und was sind das denn für Arbeitsprozesse, die man anders angehen muss? Was muss man sich da konkret vorstellen?
Also es beginnt ja erstmal damit, dass man versucht, eine bestimmte Struktur im Geschäft herzustellen. Das heißt, eventuell ist es am Anfang dann auch nochmal ein Umziehen von bestimmten kleinen Teilbereichen, dass man da eine andere Struktur bringt, sodass es für den Kunden eine viel einfachere Orientierung gibt. Das schafft dann ja auch schon mal einige Kundenfragen ab. Und dass man auch einfach die Sicherheit hat und weiß, in welche Richtung das gehen muss, wenn man bestimmte Flächen ausstattet oder gestaltet. Das heißt, man hat vielleicht für einige Prozesse, wenn man eine neue Lieferung bekommen hat von Ware und man dann ewig damit mit zugebracht hat, sich zu überlegen, wo man die jetzt integriert oder auch das neue Schaufenster, sind das Prozesse, die dann ja viel, viel schneller ablaufen, wenn man weiß, in welche Richtung es gehen muss und man da so ein bisschen ja praxisorientiert auch schon dran gearbeitet hat.
Jetzt haben Sie schon mehrmals gesagt, man kann die Dinge im Bereich Visual Merchandising nicht pauschalisieren. Es gibt unterschiedliche Geschäfte, es gibt unterschiedliche Städte, die Kunden verhalten sich anders. So ein ganz aktuelles Thema im Handel ist ja so dieses Thema der Concept Stores. Also dass man sagt, okay, es sind insgesamt weniger Waren, aber aus unterschiedlichen Branchen und man präsentiert ein Buch zusammen mit ja, interessanten Lebensmitteln oder Delikatessen, vielleicht Mode, vielleicht schönen Accessoires. Glauben Sie, das ist ein Thema, das auch für den Schuhhandel inspirierend sein kann? Oder ist es auch da wieder so, naja, das passt in einigen Fällen, in anderen aber eben auch nicht?
Also das ist stark abhängig davon, wie die primäre Zielgruppe ist, wer die Hauptkunden sind. Man kann dafür auch einfach ein bisschen gucken, wer kommt aktuell schon ins Geschäft und kauft ganz viel und wer eben nicht, wer läuft nur dran vorbei. Dann sind wir wieder beim Thema Passanten, also wer sind potenzielle Kunden, die wir nicht erreichen. Und dann prinzipiell macht das absolut Sinn. Also man muss sich nur überlegen, in welchem Umfang das dann Sinn macht und in welche Richtung dann entsprechend der Zielgruppe. Aber ich würde immer die Chance nehmen, auch wirklich mit Cross-Selling zu arbeiten, also ne, verschiedene Produkte zusammenzufügen. Überraschenderweise ist es ganz, ganz häufig eine Umsatzsteigerung, weil man eben den Kunden, wenn man das optimal präsentiert, der Zielgruppe entsprechend wirklich dafür sorgt, dass viel mehr Impulskäufe stattfinden.
Also das heißt, vielleicht ist es ein Bedarfskäufer, der auf der Suche ist nach ein paar neuen Schuhen und sich dann im Laden orientiert und dann findet er aber das ein oder andere Produkt und sagt, Mensch, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, finde ich aber schön, ach, das nehme ich eigentlich mal mit.
Ganz genau. Und wenn man nämlich dieses Wissen hat darüber, wer die Zielgruppe wirklich ist und wie die funktioniert und auch wie man so einen mechanischen Abverkauf, also so einen visuellen Abverkauf im Geschäft fördert, dann kann man damit eben ganz gezielt arbeiten und bestimmte Produkte viel, viel stärker verkaufen.
Und wie bekommt man denn als Händler da Impulse, was für Produkte attraktiv sein könnten? Also woher kriege ich denn diese Inspiration?
Also ich bin da auch immer sehr zahlengetrieben tatsächlich. Ja, also wenn, klar, wenn ich mir erstmal überlege, was möchte ich an zusätzlichem Sortiment haben, würde ich einfach immer entsprechend der Zielgruppe mich so ein bisschen orientieren. Aber unterm Strich geht es ja immer um Umsatz. Das heißt, ich würde immer gucken, wo mache ich eine hohe oder wo habe ich eine große Gewinnmarge, womit mache ich potenziell viel, viel mehr Umsatz und würde dann davon dann einfach noch mehr Produkte kaufen und dann vielleicht in verschiedenen Stilen. Es gibt ja auch diese Produkttiefe und Produktbreite, ne, dass man sich überlegt, in welche Richtung kann das gehen und man dann da einfach gezielt auch wirklich zahlengetrieben dran geht.
Ich glaube, das zahlengetriebene Thema, das ist schon wirklich ein interessanter Aspekt, weil wir ja, also Visual Merchandising ist ja einfach erstmal Optik, etwas, was man sieht. Das hat auch viel mit Emotionen zu tun. Da wollen wir ja auch die Menschen abholen. Aber dahinter steckt eben ein System, ja, das eben schon ganz klar kalkuliert ist und wo es um Zahlen geht. Und am Ende soll das alles ja dafür dienen, nicht nur schick auszusehen, sondern die Umsätze in die Höhe zu treiben.
Ganz genau, unbedingt. Ich sage auch immer sehr gerne, dekorieren tut man zu Hause im Wohnzimmer, im Geschäft gestaltet man gezielt so, dass man ja den Kunden dazu bewegt, bestimmte Handlungen durchzuführen.
Und was kann denn der Schuhhandel Ihrer Meinung nach im Bereich Visual Merchandising von anderen Branchen lernen?
Also es gibt jetzt nicht die eine Branche, die total super läuft, wo es alle richtig machen und die Branche, in der es alle falsch machen. Das ist so nicht. Es gibt da eher einzelne Unternehmen, an denen ich mich orientieren würde. Für mich ist ja IKEA da immer ein gutes Beispiel, ne? IKEA ist ein Unternehmen, was auch in den letzten Jahren, auch von Zeiten zu Corona oder auch aktuell zur Inflation, weniger Probleme hat, weil die einfach es wirklich schaffen, gezielt ganz bestimmte Produkte so stark abzuverkaufen, dass sie den Umsatz auch trotzdem jedes Jahr immer wieder neu gesteigert haben. Und die sind halt einfach welche, die schon seit Jahren ganz, ganz stark dahingehend investieren, dass sie sich ja mit Statistiken auseinandersetzen, auch selber welche aufsetzen und genau verfolgen, wie verhält sich der Kunde, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und immer stetig weiter lernen.
Also dieser berühmte IKEA-Effekt, den kennen wir ja alle. Wir wollen ja eigentlich nur hinfahren, um Teelichte zu kaufen und haben am Ende den Wagen voll mit Pflanzen, Regalen, Kissen und Decken.
Ja, ganz genau, ja.
Also darum geht's, okay.
Genau, ja, und das sind dann auch immer, und das sind tatsächlich dann auch immer nicht die Produkte, die man gerade selber irgendwie schön fand, sondern es ist ganz zahlengetrieben. Es sind dann wirklich Produkte, die IKEA gerade primär verkaufen möchte. Deswegen steht ja oder stand früher ja in fast jedem Haushalt ein Billy-Regal. Das ist ja so eins, was man kannte, ne? Und heute ist das halt mit anderen Produkten genauso. Also viele haben Hemmnis oder. Die schaffen das sehr, sehr gut.
Und das, glauben Sie, kann man auch im Schuhhandel wenigstens ein Stück weit umsetzen?
Definitiv, ja. Weil es sind ja trotzdem immer die gleichen Trigger, die man setzt. Das heißt, es sind immer die gleichen Grundlagen in der Gestaltpsychologie und in der Verkaufspsychologie, mit denen man da arbeitet. Das heißt, es ist total branchenunabhängig. Und es wird ja dann erst zugespitzt, wenn man genaue Kenntnis darüber hat, wer jetzt die Zielgruppe wirklich ist in dem Moment und natürlich auch, was das für Produkte sind. Aber diese Basics, die sind überall gleich und die funktionieren auch überall gleich.
Haben Sie denn den Eindruck, dass man im Schuhhandel auch diese Zielgruppe genau kennt? Also das ist auch ein Thema, über das im Handel schon seit vielen Jahren gesprochen wird. Natürlich auch im Zusammenhang mit Onlinehandel und auch mit den rückläufigen Frequenzen. Du musst deine Kunden genauestens kennen. Kennt der Schuhhandel seine Kunden Ihrer Meinung nach genug?
Ehrlich gesagt eher selten. Also es gibt so einige Branchen, da würde ich jetzt nicht nur den Schuhhandel hinstellen, sondern auch noch andere, die haben immer das Gefühl, ja, unser Kunde sind doch alle. Weil wir haben ja auch alles irgendwie an Sortiment, deswegen ist unser Kunde eigentlich jeder. Aber das ist so natürlich nicht zielführend und auch nicht richtig. Man sollte immer sich überlegen, okay, wer ist meine primäre Zielgruppe, wer ist meine sekundäre Zielgruppe? Klar, man kann auch so ein bisschen variieren, aber in dem Moment, wo ich versuche, alle anzusprechen, spreche ich einfach niemanden an. Das ist ja auch so ein Spruch. Und der trifft halt gerade bei der Zielgruppengestaltung absolut zu.
Naja, aber wenn die primäre Zielgruppe die Familie ist, dann sind das ja auch schon viele, denen ich dann gerecht werden muss, ne?
Das stimmt, das ist richtig. Aber dennoch kann man auch versuchen, eine Familie als Zielgruppe ganz gezielt anzusprechen. Also da sprechen wir ganz stark auch von Stil und auch so ein bisschen von Positionierung. Aber die funktionieren anders als jemand, der Single ist als Beispiel und im gleichen Alter. Also da kann man definitiv schon unterschiedlich das Ganze gestalten und auch die Menschen auch ansprechen. Das funktioniert.
Jetzt haben wir es im Handel im Moment ja mit einer sehr angespannten Situation zu tun, auch insbesondere im Schuhhandel. Also die Kosten steigen und die Umsätze steigen nicht im selben Ausmaß. Das bringt die Händler unter sehr viel Stress. Ja, sie müssen irgendwie gucken, wie sie sich da positionieren. Und dann sind die Kosten für Visual Merchandising vielleicht auch so nicht greifbar und man scheut die Kosten vielleicht auch in dieser Situation. Was muss man denn so ganz allgemein gesprochen investieren, wenn man im Bereich Visual Merchandising vorankommen will?
Also das hängt auch immer so ein bisschen von der Ausgangssituation ab. Aber bei mir zum Beispiel gibt es Workshops, die starten schon bei ein paar hundert Euro, 300 bis 500 Euro. Kurse liegen dann bei 2.000 bis 3.000 Euro. Also das ist alles in einem Rahmen, oder spielt sich alles in dem Rahmen ab, in dem die Potenziale auch liegen, sag ich mal, ne? Das heißt, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie so die Ausgangssituation, was ist das Ziel, was muss alles passieren, um dahin zu kommen.
Und wenn man dann so eine Beratung in Anspruch genommen hat, dann kann man auch dann erstmal alleine loslaufen, sag ich mal, mit dem Team.
Ja, genau. Also das ist ja das, was ich versuche, transparent zu kommunizieren, dass viele andere erfolgreiche Unternehmen jeglicher Branchen auch ganz häufig ja in so einen externen Dienstleister investieren, der das dann macht, der dann alle 2, 3, 4 Wochen kommen muss und das dann macht. Und der liegt dann auch schon bei einigen tausend Euro. Das heißt, in dem Moment, wo ich es schaffe, das in meinem Team zu integrieren, habe ich erstens Kosten gespart und zweitens bin ich auch wesentlich flexibler, wenn jetzt wirklich der Abverkauf bestimmter Produkte super abläuft und man dann sich anders positionieren möchte, andere Produkte mehr in den Fokus stellen möchte, kann man das wesentlich flexibler tun. Und je häufiger man das gemacht hat, desto schneller geht es auch einfach. Also es ist dann dieser Prozess, dass man eigentlich Zeit gewinnt, auch gerade dadurch, dass man in dem Moment, wo man es professionell angeht, ja Zeit an anderen Stellen spart.
Und haben Sie vielleicht so ein, zwei Beispiele, Sie haben ja schon IKEA genannt, vielleicht Beispiele auch von einzelnen Stores oder von einem Schaufenster oder so, wo Sie sagen würden, boah, das ist richtig gelungenes Visual Merchandising, die machen das richtig gut, vielleicht auch im Modehandel?
Ja, also ich sitze ja hier in Norddeutschland, in Oldenburg, da ist unangefochten auf jeden Fall Leffers ganz weit vorne. Die machen das schon sehr, sehr gut. H&M und C&A zum Beispiel, weil die waren früher sehr stark in dem Bereich und man sieht es leider auch, dass die sehr stark abgebaut haben in den letzten Jahren, 5 bis 10 Jahren. Die haben auch einige Probleme in dem Bereich und ich weiß, dass viele auch sich jetzt gerade wieder neu umorientieren, weil sie eben genau das gemerkt haben, dass Umsätze zurückgehen, dieser gezielte Abverkauf nicht mehr funktioniert. Wenn man sich aber generelle Statistiken anschaut, ist es so, dass es insgesamt eine Steigerung gibt. Also es gibt immer mehr und mehr Unternehmen, die sich damit auseinandersetzen, positive Erfahrungen machen und das dann immer weiter im Geschäft implementieren.
Und das muss, Sie haben jetzt ja Beispiele genannt von großen Unternehmen, also wenn man jetzt über C&A oder auch H&M oder eben auch über IKEA spricht. Es ist aber eben nicht nur ein Thema für die Großen, sondern ich kann auch als in Anführungszeichen kleiner Schuhhändler sehr wohl Impulse mit Visual Merchandising setzen.
Auf jeden Fall, definitiv. Also meine Kunden sind mehr die kleinen mittelständischen Unternehmen, die großen Unternehmen, die haben ganz häufig auch schon eigene Gestalter, die das selber machen. Und gerade bei denen ist es ja interessant, weil die es ja wirklich versuchen, dann mit im Geschäft zu implementieren. Das heißt, einen bestehenden Mitarbeiter weiterbilden lassen in dem Bereich, der das dann einfach hauptsächlich übernimmt. Und in dem Moment ist es der Effekt eigentlich noch viel größer, was der Gewinn und Zeitersparnis angeht, weil man nicht nochmal einen extra Mitarbeiter hat, den man dafür einstellt, sondern man versucht es einfach in das tägliche Geschäft zu implementieren.
Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt habe, Frau Sebrantke, was Ihnen wichtig ist im Zusammenhang mit Visual Merchandising?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht wichtig ist einfach, dass Visual Merchandising ein sehr, sehr breites Feld ist, dass man sehr, sehr viele Bereiche mit einschließt. Es ist ja auch angesiedelt mit im Marketing. Also es geht ganz klar darum, Verkaufstechniken zu unterstützen. Und unterm Strich würde ich jedem Unternehmen, egal auf welchem Stand es ist, empfehlen, sich damit einfach mal ein bisschen auseinanderzusetzen, weil manchmal sind es wirklich nur diese kleinen Handgriffe, die da schon eine große Veränderung mit sich bringen.
Okay, eine Frage stelle ich noch jenseits von Visual Merchandising, weil unsere Leserinnen und Leser bzw. Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schuhbranche kommen. Welche Schuhe tragen Sie heute, Frau Sebrantke?
Also ich muss sagen, ich habe einen sehr großen Schuhschrank. Das muss ich wahrscheinlich unter vorgehaltener Hand sagen. Ja, ich bin ein Schuhliebhaber. Ich habe sehr viele verschiedene Paar Schuhe. Ich bin aber auch Fahrradfahrer. Das heißt, ich habe heute Morgen meine Kinder mit dem Fahrrad in den Kindergarten gebracht und habe dementsprechend heute Turnschuhe angehabt.
Sehr schön. Und dass Sie viele Schuhe haben, das spricht unbedingt für Sie, das hören wir alle gerne.
Sehr gut.
Okay. Frau Sebrandke, ich danke Ihnen für das sehr inspirierende Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Dankeschön.
Ich danke auch.